Ja, guten Tag. Wir sind jetzt heute hier in der zweiten Folge unseres Podcasts Einblicke nach Osteuropa. Und es geht heute um Südosteuropa und zwar um die Länder Serbien, vor allem Serbien, aber auch ein bisschen Bosnien-Herzegowina, Kroatien. Und ich habe hier bei uns heute einen Gast, Herrn Krunoslav Stojakovic. Er war sehr lange Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südosteuropa. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag.
Mein Name ist Caroline von Gries. Ich bin Journalistin und Autorin. Und dieser Podcast ist ein Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Radio HBW. Ja, Herr Stojakovic, wir haben diesen Podcast sozusagen ins Leben gerufen vor dem Ukraine-Krieg, vor dem Überfall auf die Ukraine, weil wir uns überhaupt mit Osteuropa mehr beschäftigen wollten. Jetzt ist natürlich das beherrschende Thema. Sicherlich hat das auch Serbien verändert und deswegen will ich auch gerne damit anfangen. Wie ist denn die Situation in Serbien durch diesen Überfall auf die Ukraine? Was hat sich da verändert? Wie ist die Situation? Ich meine, Serbien steht ja eher an der Seite Russlands. Wie kann man das kurz vielleicht irgendwie für uns beschreiben? Gibt es da auch Solidarität mit der Ukraine bei der Bevölkerung oder ist das ganz klar pro Russland?
Serbien hat wirklich eine besondere Position, vor allem auch was die Beziehung zu Russland angeht. Ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, dass Serbien geschlossen hinter Russland steht oder dass jetzt die absolute oder übergroße Mehrheit der serbischen Bevölkerung auf der Seite Russlands steht oder auf der Seite der russischen Politik. Aber es gibt natürlich sehr starke kulturelle und vor allem durch die orthodoxe Kirche vermittelte kulturelle Beziehungen, die eine große Rolle spielen im öffentlichen Diskurs. Und neben dieser kulturellen Beziehung und Nähe oder eher religiösen Nähe, spielt natürlich auch die außenpolitische Positionierung Serbiens eine große Rolle, beziehungsweise die Frage, wird das Kosovo international in allen Gremien anerkannt oder nicht? Und da ist Russland für Serbien eben ein außenpolitischer Partner, der die Anerkennung des Kosovo in internationalen Gremien, wie zum Beispiel der UNO, eben nicht unterstützt. Und Serbien ist aus seiner innenpolitischen und außenpolitischen Positionierung heraus insofern eben dann von der russischen Unterstützung abhängig. Und das äußert sich dann natürlich auch in der offiziellen Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Es bekommt manchmal den Eindruck, als wäre Serbien jetzt auf russischer Seite oder die serbische Bevölkerung. Aber es ist viel komplexer. Ich glaube, insgesamt die serbische Bevölkerung ist, was den Krieg in der Ukraine angeht, sehr besorgt. Und es gibt sehr viele Stimmen, die natürlich auch Partei für die Ukraine ergreifen, auch öffentlich, auch aus der Opposition. Das ist zweifellos so.
Darf ich kurz zwischenfragen? Weil das bei uns ja nicht so ankommt in den Medien. Also bei uns kommt ja eher an, dass das Politische, dass Serbien, ja, aufgrund des Kosovo, da kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu. Das ist ja auch ein sehr komplexes Thema, das auch hierzulande nicht, glaube ich, in der ganzen Komplexität klar ist. Also bei uns kommt an, die serbische Regierung unterstützt die Sanktionen nicht, der EU gleichzeitig möchte Serbien aber auch in die EU und ist ja in diesem Aufnahmestatus sozusagen im Wartestand. Wie äußern sich die Sorgen der Bevölkerung? Ist das öffentlich in Serbien? Wird das diskutiert in den Medien? Wird das eher zu Hause besprochen? Wie nehmen Sie das wahr?
Naja, die öffentliche Meinung in Serbien wird sehr unzureichend, wenn überhaupt, über die Medien wiedergespiegelt. Die Medien in Serbien sind zum allergrößten Teil unter totaler Kontrolle der gegenwärtigen serbischen Regierung beziehungsweise der Regierungspartei, der serbischen Fortschrittspartei von Aleksandar Vučić. Insofern ist, was man in den Medien liest und hört, nicht der Ausdruck der Mehrheitsmeinung oder der Mehrheitsstimmung der Bevölkerung, sondern Ausdruck politischer Opportunitätsbewegung der gegenwärtigen Regierung. und des Staatspräsidenten. Und das deckt sich nicht immer unmittelbar. Die Position Serbiens ist eben kompliziert. Zum einen will man EU-Mitglied werden, das sind zumindest die offiziellen Verlautbarungen. Auf der anderen Seite unterstützt man aber die Sanktionen gegen Russland nicht, was aber ebenso aus innenpolitischer Perspektive Serbiens einer gewissen Logik folgt. Denn würde Serbien die Sanktionen unterstützen, würde es die Unterstützung in der Frage des Kosovo durch Russland verlieren. Und Serbien ist zum allergrößten Teil abhängig vom russischen Gas und russischer Energielieferung. Und das ist eine Problematik, die der serbische Staat oder die gegenwärtige serbische Regierung in der Öffentlichkeit so diskutiert, dass Serbien weder für die einen noch die anderen Partei ergreift, sondern seine eigene Politik betreibt. Was natürlich zum Teil eventuell wahr ist, aber zum anderen Teil ist es auch keine eigenständige Politik, sondern es ist eine Politik des Getriebenen, und zwar von beiden Seiten, von russischer Seite und von EU-Seite. Also es gibt wenig Elemente einer eigenständigen außenpolitischen Positionierung, sondern immer der Versuch des Lavierens zwischen diesen beiden Polen, um auf der einen Seite die Perspektive eines Beitritts in der EU nicht komplett zu verlieren und auf der anderen Seite die Anerkennung des Kosovo so weit wie möglich nach hinten zu schieben.
Ja, wie ist denn die Sympathieverteilung in der Bevölkerung? Wie würden Sie das sagen? Also es gibt ja auch viele russische Flüchtlinge in Serbien, die zum Teil ja auch regimekritisch sind, sonst wären sie ja nicht geflüchtet. Gibt es auch ukrainische Flüchtlinge eigentlich oder ist das marginal?
Es gibt keine konkreten und offiziellen Zahlen, aber es gibt im Stadtbild erkennbar deutlich mehr russischsprachige und ukrainischsprachige Menschen. Und es macht sich bemerkbar auf dem Wohnungsmarkt. In Belgrad zum Beispiel sehr extrem. Die Preise, die Mieten in Belgrad sind seit März, April um das Doppelte gestiegen, weil es eben so viele aus Russland und der Ukraine geflüchtete Menschen gibt. Ich würde aber vom Gefühl sagen, es gibt mehr Russen als Ukrainer, die nach Belgrad oder nach Serbien gekommen sind. Aber es gibt beide definitiv. Offiziell Zahlen gibt es nun leider nicht.
Und gibt es da Sympathieunterschiede bei der Bevölkerung? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß das. Wir können die auch nicht mathematisch beantworten. Aber wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, also gegenüber Geflüchteten aus Russland und der Ukraine?
Ich glaube nicht, dass es Unterschiede in der Sympathie gibt. Sowohl bei den russischen als auch bei den ukrainischen Flüchtlingen in Serbien. Mein Eindruck ist, dass dort keine großen Unterschiede gemacht werden. Im Alltag erkennt ein gewöhnlicher Belgrader den Unterschied auch in der Sprache zwischen dem ukrainischen und dem russischen ja nicht. Das macht keine Unterschiede. Und wenn man sich mal so umhört, dann ist die Kritik am Krieg in der Ukraine auch generell, das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Stimmung. Das muss doch nicht sein, dass sich christliche oder orthodoxe Brüder und Schwestern gegenseitig töten. Und es gibt den Eindruck oder das Gefühl, dass dieser ganze Krieg eigentlich im Westen, vielleicht auch von den USA oder der NATO, befeuert worden ist. Und das ist gar nicht genuin oder sicherlich nicht genuin eine Feindschaft zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern von außen befeuert worden ist, um die Interessen der NATO zum Beispiel im Osten Europas durchzusetzen.
Fürchtet man dann in der Bevölkerung auch, dass dieser Krieg der eigenen EU-Mitgliedschaft im Weg steht?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass die Perspektive der EU-Mitgliedschaft durch den Krieg in der Ukraine jetzt vielleicht nochmal zusätzlich in weitere Ferne gerückt ist, aufgrund der Positionierung Serbiens. Aber insgesamt war die Stimmungslage in der serbischen Bevölkerung schon in den letzten Jahren, hat sich zu Ungunsten der EU oder zu Ungunsten eines EU-Beitritts entwickelt. Insofern ist der Krieg in der Ukraine jetzt nicht ursächlich dafür verantwortlich, dass es eine gestiegene Skepsis gegenüber einem EU-Beitritt Serbiens in der Bevölkerung gibt. Ich glaube, erstmals seit Erhebung solcher Daten gibt es eine Mehrheit, die skeptisch beziehungsweise negativ einem EU-Beitritt Serbiens gegenüber eingestellt ist.
Das wäre jetzt für mich einfach, da sind ja ganz viele Fragen, also erklärungsbedürftig. Woher kommt das? Das ist eine schwierige Frage, weiß ich auch, weil es natürlich sicher auch mit dem Krieg zu tun hat, der vor mehr als 20 Jahren, also fast 25 Jahren begonnen hat im ehemaligen Jugoslawien, auch ein Krieg, in dem es um Nationalitäten, Identitäten, ethnische Selbstverständnisse und so weiter gegangen ist. Aber diese EU-Skepsis, können Sie das ein bisschen für uns verankern, also erklären, woher kommt das und wie hat sich das dahin entwickelt?
Es gibt sicherlich mehrere Ursachen. Der Bürgerkrieg in Jugoslawien, das Zerbrechen Jugoslawiens an sich und die Kriegshandlungen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina spielen gar nicht so eine große Rolle. Eine viel größere Rolle spielt das NATO-Bombardement Restjugoslawiens, beziehungsweise dann Ende der 90er Jahre, insbesondere dann eben in Belgrad und Novi Sad, wo viel Infrastruktur zerstört worden ist. Das spielt eher eine größere Rolle, also der NATO-Angriff auf das Restjugoslawien. Und aus diesem Grunde ist jegliche bei einem Teil der Bevölkerung eine Annäherung an westliche Bündnisse, an die EU und die Befürchtung besteht, dass dann auch im nächsten Schritt eine NATO-Mitgliedschaft anstehen könnte. Das wird skeptisch gesehen bei einem nicht unbedeutenden Teil in der Bevölkerung, vor allem einem Teil der orthodoxen Kirche nahesteht. Genauso im Umfeld der orthodoxen Kirche gibt es eine grundsätzliche Distanz zum Westen und eine größere Nähe zur Orthodoxie und zu Russland. Unabhängig von Kriegen, unabhängig vom NATO-Angriff, eine kulturelle Nähe bei einem Teil des vor allem konservativen Flügels in der orthodoxen Kirche in Serbien. Und darin spiegelt sich natürlich dann auch die Frage wieder, was passiert mit der serbischen Bevölkerung im Kosovo, mit den ganzen orthodoxen Klöstern im Kosovo, weil die wichtigsten serbisch-orthodoxen Klöster sind auf dem Gebiet des Kosovo. Und das ist für die orthodoxe Kirche äußerst wichtig, um diese Klöster zu schützen oder im Einzugsbereich der serbischen orthodoxen Kirche zu halten, ist natürlich die Nähe zu Moskau und die Unterstützung Russlands enorm wichtig. Und das ist ein anderer Strang, weshalb es bei einem Teil der Bevölkerung in Serbien grundsätzlich eine Skepsis oder eine Distanz zu westlicher Annäherung gibt. Aber ein anderer Teil ist natürlich auch hausgemacht, beziehungsweise von der EU hausgemacht, mitproduziert. Und das ist diese kaum erklärbare lange Strecke, die Serbien jetzt schon hinter sich gelegt hat, mit dem Versprechen einer EU-Perspektive und nichts passiert oder sehr wenig passiert. Und da gibt es sicherlich von EU-Seite widersprüchliche Aussagen in der Vergangenheit, die in Serbien auf Unmut gestoßen sind, was wiederum dann zu einer erhöhten Skepsis geführt hat, aber gleichzeitig eben auch durch den Regierungswechsel 2014, 2015 mit Aleksandar Vučić und der serbischen Fortschrittspartei und einer schrittweisen Autoritarisierung der Politik in Serbien mit einem sehr problematischen Mediensystem, sehr problematischer Positionierung gegenüber vielen wichtigen Themen, die dazu geführt haben, dass es dort verhakt ist und nicht weiterkommt. Aber in der Bevölkerung führt es eben dazu, dass es so eine gestiegene Skepsis gegenüber einem Beitritt der EU gibt. Und ein dritter Strang ist natürlich auch, einige der Nachbarstaaten sind ja Mitglieder der EU. Und in Serbien verfolgt man ganz genau, wie dort und was dort die Mitgliedschaft in der EU gebracht hat. Und dann sieht man, dass in Kroatien, in Rumänien, in Bulgarien beispielsweise ein Beitritt nicht unbedingt zu einer Demokratisierung der Gesellschaft geführt hat, zu einer ökonomischen und sozialen Verbesserung der Mehrheitsbevölkerung. Und das ist ein weiterer Grund, weshalb ein immer größerer Teil der Bevölkerung in Serbien gar nicht so vehement hinter einem EU-Beitritt Serbiens steht. Es sind eher so die städtischen, liberalen, gut ausgebildeten Eliten, die das vehement einfordern und in der Öffentlichkeit auch promovieren. Aber inzwischen schon eine Mehrheit der Bevölkerung in Serbien ist skeptisch. Ich würde nicht sagen, dass sie generell anti-EU sind, aber ein immer größerer Teil und inzwischen eben mehr als 50% sind EU-skeptisch.
Okay, das ist jetzt eine Vielzahl von Themen. Das erste ist für mich, Sie haben das angesprochen, die Bombardements der NATO. Ich war selber in Belgrad und junge Leute haben mir das damals gezeigt, was da getroffen worden ist. Wie lebendig ist das und was müssen wir vielleicht hier begreifen an diesen Wunden, die da noch offen sind? Also wie tief sind die noch? Und dazu kam dann bei den jungen Leuten, das waren Musiker, einfach dieser Unterschied, den es macht, ob ich jetzt EU oder nicht EU-Land bin in Bezug auf Visa, in Bezug auf Ausbildung. Zugang zu Universitäten, auch als Musiker natürlich auch bestimmte Dinge, die da leichter sind, über die wir uns vielleicht innerhalb der EU nicht so viele Gedanken machen, weil wir das selbstverständlich genießen. Aber was sollten wir vielleicht verstehen von diesem Krieg und von diesen Wunden, die eben auch gerade das NATO-Bombardement dort hervorgerufen hat?
Ja, die Wunden sind erstaunlicherweise, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber immer noch relativ frisch und tief in der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Diskurs und nicht nur, wenn man sich jetzt den nationalistischen Diskurs anguckt, sondern wirklich auch in der Mitte der Gesellschaft, ist die Diskussion über den NATO-Angriff immer noch sehr vernehmbar. Und man hat den Eindruck, dass das wirklich immer noch sehr tief sitzt und dass es noch nicht überwunden ist. Und natürlich, wenn man sich insbesondere in Belgrad im Stadtbild umschaut, dann sieht man an einigen Stellen immer noch die Folgen dieses Bombardements. Warum das so ist, ich glaube nicht, dass es sozusagen eine politische Entscheidung ist, Mahnmale im Stadtbild zu belassen. Ich glaube, das hat andere, einfachere ökonomische Gründe, dass der Staat nicht in der Lage ist, sozusagen diese riesengroßen Gebäude, die zerstört worden ist, auf eine adäquate Art und Weise umzubauen, abzureißen, etwas Neues aufzubauen. Das sind ja große Flächen im unmittelbaren Stadtzentrum. Aber das trägt im Stadtbild eben auch dazu bei, dass man immer wieder daran erinnert wird. Was kann man tun? Man muss schon vielleicht ein größeres Maß an Verständnis und Sensibilität haben, wenn es darum geht, weshalb ist die serbische Bevölkerung nicht so geschlossen für die Einführung von Sanktionen in Russland. Das hat auch mit der eigenen Erfahrung zu tun. Sanktionen haben auch in Serbien und Restjugoslawien in den 90er Jahren unter dem Regime von Slobodan Milosevic ja nicht dazu geführt, dass Slobodan Milosevic gestürzt worden ist oder dass die Sozialistische Partei Serbiens schwächer geworden ist bei den Wahlen, sondern haben eher dazu geführt, dass weite Teile der Bevölkerung verarmt sind. Und das ist eben auch eine Befürchtung oder das Sentiment in der serbischen Bevölkerung, dass Sanktionen gar nicht die treffen, die es treffen soll, sondern die Breite der Bevölkerung. Und deswegen gibt es so eine generelle Skepsis, wenn es zur Frage von Sanktionen kommt. Da eventuell etwas mehr Verständnis zu zeigen für diese Position oder für diese Skepsis, die es dort gibt.
Und seitens der EU, was könnte man denn tun, um auf Serbien zuzugehen?
Naja, ich glaube, es ist einfach zu sagen, oder natürlich wäre ein Element zu sagen, die EU sollte nicht darauf bestehen und insistieren, dass Serbien Sanktionen einführt, um die EU-Perspektive aufrechtzuerhalten. Und das wäre sicherlich ein einfacher Schritt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch durchaus verständliche Kritik in anderen EU-Staaten, zum Beispiel in Kroatien, jetzt ganz aktuell, was Gaslieferungen aus Russland zum Beispiel betrifft, die über kroatische Häfen nach Serbien geliefert worden sind. Aus kroatischer Perspektive ist es ja durchaus auch logisch und nachvollziehbar, wenn und Kroatien hat jetzt entschieden und in der EU durchgesetzt, dass Serbien kein Gas mehr über die kroatischen Häfen geliefert bekommt, russisches Gas, und relativ günstig. Und jetzt muss Serbien teureres Gas von anderen Staaten beziehen, was zu einem großen öffentlichen Auseinandersetzungen mit Kroatien geführt hat. Aber realpolitisch ist es auch durchaus nachvollziehbar. Kroatien muss ein Vielfaches des Gaspreises zahlen, was Serbien zahlt. Gleichzeitig aber läuft diese Gaspipeline über kroatische Häfen. Also rein von der rationellen Politik ist so ein Schritt Kroatiens ja nicht vollkommen unlogisch. Aber was mir dort fehlt, ist die gegenseitige Kommunikation und das gegenseitige Verständnis für die Position. Jeder verschanzt sich hinter seinen Positionen und versucht, diese möglichst klar durchzudrücken, und im Endeffekt bleiben beschädigte zwischenstaatliche Beziehungen. Und die sind ja dann in erster Linie regional verortet. Also was übrig bleibt, ist eine angespannte und beschädigte Beziehung zwischen Kroatien und Serbien. Gar nicht so sehr zwischen Serbien und Deutschland oder zwischen Serbien und Brüssel. Aber diese beschädigten Beziehungen zwischen Serbien und Kroatien äußern sich dann unmittelbar negativ auf das Leben und auf den Alltag der Menschen in Kroatien und in Serbien, weil die Kommunikation und die Zusammenarbeit und die Abhängigkeit voneinander zwischen diesen beiden Staaten natürlich im Alltag viel größer ist als zwischen Kroatien und der Bundesrepublik oder Serbien und der Bundesrepublik. Da fehlt es meiner Meinung nach an unterschiedlichen Dimensionen, die man beachtet, wenn wir darüber sprechen, wie möchten wir oder wie sollte Serbien sich verhalten? Wie soll Serbien Sanktionen einführen? Wie sollten zwischenstaatliche Beziehungen überhaupt geregelt werden? Für mich ist es zu sehr schematisch und zu sehr in Blöcken gedacht, entweder mit uns oder gegen uns. Ich glaube, das wird zu keinem guten Ergebnis führen.
Okay, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Sehen Sie denn, wenn ich Sie jetzt so frage, Sie sind ja wirklich tief in diesen Dingen drin, sehen Sie eine Perspektive? Also sehen Sie Serbien in der EU? Würden Sie das gut finden?
Ich würde es grundsätzlich gut finden. Die Frage ist natürlich, von welcher EU sprechen wir? Wie stelle ich mir eine ideale Europäische Union vor? Sicherlich nicht so, wie die gegenwärtige ist. Aber ich würde mir natürlich perspektivisch wünschen, dass Serbien Teil einer solchen überstaatlichen internationalen Staatenföderation wie der Europäischen Union wird. Selbstverständlich. Gegenwärtig würde ich aber sehr skeptisch sein, was den Zeithorizont angeht. Also ich sehe keinen serbischen EU-Beitritt in absehbarer Zeit. Weder von serbischer Seite noch von EU-Seite, glaube ich, gibt es gegenwärtig so eine hohe Bereitschaft, diesen Schritt oder diese Schritte, die notwendig sind, um Mitglied zu werden, auch in absehbarer Zeit umzusetzen. Das sehe ich nicht.
Okay, dann würde ich gerne ganz kurz noch, Sie haben es schon angesprochen, über die Energiesorgen oder die Energieprobleme auch sprechen, die sich aus dem Krieg in der Ukraine ergeben. Wie ist da die Situation in der Bevölkerung? Also Sie haben schon gesagt, die Leute haben auch Angst, weil auch teilweise eben Gaslieferungen nicht mehr ankommen, weil es teuer nachgekauft werden muss. Wie ist die Situation? Vor allem für die Menschen, die eben sowieso nicht so gut ausgestattet sind finanziell. Was ist da der Stand?
Ja, die Ängste sind natürlich real. Serbien ist vollkommen abhängig von Gas- und Öllieferungen aus Russland und wird sich jetzt zumindest teilweise ja auch umorientieren müssen, was zu teureren Einkaufspreisen für Serbien führt als bisher. Und das wird sich dann natürlich irgendwie auch auf den Endpreis für den Verbraucher niederschlagen. Und in der Bevölkerung gibt es natürlich, man hofft auf einen milden Winter, so wie vielleicht auch überall. Das ist jetzt auch kein besonderes Merkmal Serbiens oder der Bevölkerung dort. Man hofft auf einen milden Winter. Es gibt in Serbien noch Kohlekraftwerke. Es gab eine zaghafte Debatte darüber, was machen wir damit? Die Luftqualität insgesamt in Serbien ist sehr schlecht, vor allem in städtischen Ballungsräumen oder industriellen Ballungsräumen nochmal ganz besonders. Und es gab eine zaghafte Debatte darüber, was passiert und können wir eventuell diese Kohlekraftwerke nicht abschalten. Diese Debatte ist jetzt vom Tisch, vollkommen vom Tisch. Darüber wird jetzt gar nicht diskutiert. Und gleichzeitig war es auch in der Vergangenheit schon so, dass vor allem ärmere Bevölkerungsteile in den Wintermonaten mehr oder weniger alles verheizt haben, von Gummireifen über Holz, alles, was im Grunde genommen möglich ist, was sich dann auch in den Wintermonaten, ich weiß nicht, ob Sie mal im Winter in Serbien waren, auch an der Luftqualität und am Gestank in der Luft irgendwie niederschlägt. Auch kein nur serbisches Phänomen. Das war in der Vergangenheit schon so und es ist zu erwarten, dass diese Art des Heizens jetzt nochmal zunehmen wird. Insbesondere in ärmeren Gegenden ist das der Fall gewesen. Insofern, ich glaube, die serbische Bevölkerung unterscheidet sich da nicht von anderen. Es gibt große Sorgen, was den Winter angeht. Und wie gesagt, bestimmte ökologische Diskussionen, die geführt worden sind, die werden jetzt nicht mehr geführt, weil in erster Linie die Sorge um die Frage, wie komme ich über den Winter, vorherrscht.
Ja gut, das ist ja auch ein großes Thema, aber wäre das etwas, wo man vielleicht auch von Seiten der EU oder wo man überhaupt sich trauen könnte, eine Vision zu haben, dass man eben den Weg in Richtung erneuerbare Energien eben doch gerade deshalb gehen muss, weil das andere erstmal sozusagen versperrt ist oder erschwert ist? Also halten Sie sowas für möglich? Also da könnte ja die EU vielleicht auch Serbien entgegenkommen und sagen, wir helfen dabei. Ist das realistisch oder ist das ein Luftschloss?
Ich glaube, gegenwärtig ist es ein Luftschloss. Ich glaube, es ist notwendig. In meinem Verständnis hätte das schon längst geschehen müssen. Ist es aber nicht. In absehbarer Zukunft sehe ich aber auch keine Möglichkeit der Umsetzung. Es ist aber perspektivisch sicherlich die einzige Möglichkeit. Unabhängig vom Krieg in der Ukraine, unabhängig vom russischen Angriff auf die Ukraine, ist das etwas, was im Grunde genommen schon längst viel ernsthafter hätte unternommen werden müssen. Der Krieg in der Ukraine hat vielleicht nochmal die politische Perzeption geändert. Aber jetzt für den kommenden Winter oder vielleicht auch noch den nächsten Winter sehe ich aber überhaupt gar keine Kapazitäten, dort jetzt einen relevanten Umschwung oder ein Umsteuern in der Art und Weise, wie wir Energie erzeugen. So kurzfristig sehe ich da keine Möglichkeiten.
Nee, ich glaube, das schafft nicht nur Serbien nicht, sondern auch, das ist auch, das geht ja nicht so kurzfristig. Es war die Frage langfristig. Okay, wir haben jetzt noch ein paar Themen. Also, Sie haben das Kosovo angesprochen. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Die Bedeutung des Kosovo für Serbien. Ich habe ein Erlebnis gehabt in Belgrad, dass mir ein ganzer Bus, also ein Linienbus, versucht hat zu erklären, wie wichtig das Kosovo ist. Ich spreche leider kein Serbisch. Es war eine komplizierte Kommunikation. Was ich als Wichtigstes für mich mitgenommen habe, ist, dass das einfach ein emotionales, identifikatorisches, Sie haben auch schon gesagt, es liegen die wichtigsten Klöster dort, also für die Identität Serbiens, für die Geschichte Serbiens ein wichtiger Ort ist. Dass darum ein Krieg in Europa auch entbrennen könnte, hätte ich persönlich genauso wenig für möglich gehalten wie dass jetzt ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland tobt. Aber vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was ist jetzt die Bedeutung des Kosovo für die Serben, also für die serbische Bevölkerung, und was ist sie politisch, dass wir das vielleicht ein bisschen unterscheiden können?
Ja, ich glaube, das Kosovo, Sie haben es ja schon erwähnt, wo die Wichtigkeit des Kosovo für Serbien, für das Verständnis der serbischen Nation, wenn man so möchte, liegt. Und sie ist in erster Linie verbunden eben mit der serbischen Orthodoxie, die in den Klöstern, die auf dem Territorium des Kosovo sich befinden, ja so eine Art Rückzugspunkt für die orthodoxe Kirche aus der Zeit des osmanischen, der osmanischen Besatzung im Grunde genommen waren. Und insofern vor allem für die gläubigen Serbinnen und Serben eine große Bedeutung hat als Schutzzone der Orthodoxie. Deswegen ist die orthodoxe Kirche ja auch so vehement gegen jedwede Debatte darüber, ob das Kosovo unabhängig sein sollte oder nicht. Wenn ich mir aber die Grundstimmung in der Bevölkerung angucke, wäre meine Antwort allerdings, ich wäre skeptisch, sondern ich würde nie so weit gehen, auch aus meinen 10 Jahren, die ich dort verbracht habe, zu sagen, dass es eine Mehrheitsstimmung in der Bevölkerung gibt, einen erneuten Krieg vom Zaun zu brechen, nur um das Kosovo wieder vollständig in das serbische Hoheitsgebiet zurückzubekommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat sich dann geändert, auch in der Zeit jetzt, seitdem das Kosovo ja de facto unabhängig ist. Und es gibt ja immer weniger, der Teil der serbischen Bevölkerung im Kosovo ist ja immer geringer. Die Auswanderungsraten sind ja enorm, auch bei Kosovaren, aber insbesondere auch bei Serbinnen und Serben aus dem Kosovo. Im Grunde genommen ist die Bevölkerung, der serbische Teil der Bevölkerung im Kosovo seit Jahren einem rapiden Schrumpfprozess ausgesetzt. Ich persönlich sehe wenig Möglichkeiten einer politischen Anerkennung des Kosovo durch den serbischen Staat, zumindest so wie er gegenwärtig zusammengesetzt ist, politisch, insbesondere dann auch in der Beziehung zur orthodoxen Kirche. Das sehe ich nicht. Allerdings muss ich sagen, glaube ich, dass das Kosovo für Serbien einfach mit der Zeit einfach immer weniger als ein Ort bleiben wird, in dem Serben wohnen, Serben und Serbinnen. Ich glaube, in 50 bis 100 Jahren wird es kaum noch Serbinnen und Serben geben, die in Kosovo leben, sondern es wird doch diese Klöster geben mit den Geistlichen, die dort in den Klöstern leben und diese Klöster am Leben erhalten. Und da wird es die Frage sein oder da wird es die Aufgabe sein, bei der kosovarischen Regierung für den Schutz dieser Klöster einzustehen und dort diesen Schutz dieser Klöster sicherzustellen. Aber ich glaube, auf einer Zeitleiste, die Zeit arbeitet eigentlich gegen die serbische Bevölkerung im Kosovo. Und insofern werden viele politische Argumente Serbiens, weshalb das Kosovo Teil Serbien sein sollte, mit der Zeit immer weiter verblassen.
Vielleicht können Sie ganz kurz noch auf zwei Dinge eingehen. Einmal, Also Sie haben es angedeutet, dass die Klöster auch Schutzorte waren. Können Sie ganz kurz erklären, wie die Situation damals war in diesen Kriegen mit dem Osmanischen Reich damals und dann überhaupt vielleicht nochmal die Rolle der Religion überhaupt in der serbischen Gesellschaft? Ich glaube, das müssen wir uns auch noch einmal kurz klar machen, welche Rolle das heute spielt. Das ist sicherlich ganz anders oder klingt für mich ganz anders, als das hier in Deutschland der Fall ist.
Ich bin zwar Historiker, aber beileibe kein Experte für die osmanische Zeit in Südosteuropa. Was ich aber weiß, ist, dass im Grunde genommen das Osmanische Reich relativ tolerant war gegenüber anderen religiösen Gruppen, sei es die orthodoxe Kirche, sei es die katholische Kirche, das Judentum. Das Osmanische Reich war nicht so intolerant, wie es manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird oder wahrgenommen wird. Aber die serbischen Klöster waren eben Ausdruck der serbischen Staatlichkeit, weil die orthodoxe Kirche ja eine Staatskirche ist. Im Gegensatz zum Katholizismus und zur katholischen Kirche sind die orthodoxen Kirchen ja Staatskirchen. Und jedes serbisch-orthodoxe Kloster war gleichzeitig auch Ausdruck serbischer Staatlichkeit im Kleinen. Und ich glaube, da liegt diese Verbindung und diese Bedeutung für den serbischen Staat und für die orthodoxe Kirche, die immer zusammengedacht werden müssen. Was die Religiosität der serbischen Bevölkerung angeht, ich glaube schon, wie in vielen anderen Ländern auch, unabhängig davon, ob es jetzt die orthodoxe Kirche oder die katholische ist, es gibt oder gab so eine Art Wiedergeburt oder Neuentdeckung der eigenen Religiosität, was sich dann auch in einer stärkeren Präsenz kirchlicher Organisation in der Öffentlichkeit niedergeschlagen hat. Ich würde schon sagen, dass die serbische Bevölkerung religiöser ist heute, als sie es vor 30 Jahren war. Aber bei weitem nicht so religiös, dass man von einer Massenreligiosität sprechen könnte. Da gibt es durchaus sehr, sehr viele Serbinnen und Serben, die überhaupt nicht religiös sind. Andere wiederum sind sehr religiös, aber in so bestimmten kulturellen Manifestationen, bei Hochzeiten etc. gehört es inzwischen zur Alltagskultur zumeist, dass auch kirchliche Bräuche mit eingebaut werden. Kirchliches Heiraten ist sicherlich heutzutage weiter verbreitet, als es zu sozialistischer Zeit war. Solche Geschichten. Aber es ist nicht immer gleichzusetzen mit einer expliziten Religiosität.
Okay, dann würde ich jetzt gerne noch auf einen Punkt eingehen, der nochmal ein bisschen die Vergangenheit versucht in den Blick zu nehmen. Nämlich die Frage, wir hatten über das NATO-Bombardement gesprochen. Wie ist denn überhaupt die Situation, sind eigentlich diese Kriegswunden, also wir reden jetzt nicht von der NATO, sondern von diesem Bürgerkrieg. Wie ist der Umgang damit? Sind die verheilt? Kann man da von Versöhnung sprechen? Sie haben vorhin von den belasteten Beziehungen gesprochen zwischen den Nachbarstaaten. Also das ist eine komplexe Frage, also in Bezug auf die Nachbarstaaten einerseits, aber auch innerhalb von Serbien. Sind diese Dinge aufgearbeitet? Sind auch die eigenen Kriegsverbrechen aufgearbeitet? Und als letzten Punkt, dieser Krieg war ja ein ganz wichtiger Punkt, um auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen als Kriegsverbrechen anzuerkennen, also in diesem Prozess. Wie ist da sozusagen die Diskussion in Serbien? Also wir versuchen das Punkt für Punkt abzuarbeiten, aber ich würde da gerne nochmal drauf zu sprechen kommen.
Naja, die Aufarbeitung der Kriegsfolgen und der Kriegsverbrechen ist nicht sehr weit fortgeschritten, würde ich sagen. Trotz Kriegsverbrechertribunal, trotz einiger Verurteilungen, die stattgefunden haben, in der Breite und vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Debatte, würde ich sagen, ist das nicht sehr weit fortgeschritten. Und man betrauert in erster Linie die eigenen Opfer und negiert die anderen. Und das ist ein genereller Trend in Serbien, in Kroatien, um mal die beiden großen Akteure der jugoslawischen Bürgerkriege zu nennen. In Bosnien-Herzegowina ist die Situation noch ein wenig komplexer.
Warum ist das so, dass das so eine Rolle spielt? Also einerseits natürlich werden die eigenen Opfer auch betrauert. Das ist sicherlich einfach auch ganz normal und menschlich. Aber es ist ja doch jetzt schon auch Jahrzehnte her.
Das hat jetzt was mit der Staatsräson zu tun. Also ich würde auch unterscheiden zwischen dem Diskurs in der Öffentlichkeit, der durch politische, kulturelle, intellektuelle Eliten geführt wird und der absolut unzufriedenstellend ist, und der Art und Weise, wie die Bevölkerung, die breite Bevölkerung miteinander umgeht und ob es dort Probleme gibt und wie dort die Beziehungen untereinander sind. Da würde ich Unterschiede sehen und dort gibt es Unterschiede, aber in der Konstruktion der öffentlichen Wahrnehmung durch politische und intellektuelle Eliten, dort ist das Problem, dass in Kroatien ist die Staatsräson, dass der Bürgerkrieg oder die Kriegsführung der kroatischen Armee vollkommen sauber und gerecht war. Und weil die Unabhängigkeit Kroatiens auf dem Spiel stand, konnte es in der Selbstwahrnehmung des kroatischen Staates auch gar keine Kriegsverbrechen geben, sondern man hat einen gerechten Krieg um seine Unabhängigkeit geführt, um seine Freiheit. Und in diesem Konstrukt, der zur Staatsräson geworden ist, bleibt kein Platz für die Betrauerung der anderen, für die Betrauerung von serbischen Opfern. Sie werden entweder negiert oder runtergerechnet. Es waren nicht so viele und dann sagt man eventuell, ja, das tut uns leid, dass dort mal 2, 3 Personen ums Leben gekommen ist. Aber grundsätzlich, der vorherrschende Diskurs wird gebildet durch die These, es war ein gerechter Krieg und es gab keine Kriegsverbrechen von kroatischer Seite. Auf serbischer Seite wiederum, in Serbien wird ja überhaupt negiert, dass Serbien am Krieg teilgenommen hat. Das heißt, Serbien ist in der serbischen Selbstwahrnehmung überhaupt gar kein Kriegsteilnehmer gewesen. Und insofern tut sich der serbische Staat sehr schwer damit, überhaupt anzuerkennen, dass Serbien in den 90er Jahren natürlich auch Kriegspartei war und insofern auch natürlich dann verantwortlich ist für Kriegsverbrechen, die von serbischer Seite in Bosnien-Herzegowina oder in Kroatien verübt worden sind. Das sind sozusagen die beiden Staatsräsons. In Serbien, wir haben doch gar nicht im Krieg teilgenommen, und in Kroatien, es war ein gerechter Krieg. Auf dieser Ebene gibt es eben sehr wenig Bereitschaft, um Aufarbeitung zu leisten. Und die nachträgliche Heroisierung bestimmter Personen, selbst als Kriegsverbrecher verurteilte ehemalige Generäle, werden sowohl in Kroatien als auch in Serbien als Helden verehrt. Nicht von der gesamten Bevölkerung, vielleicht auch gar nicht von der Mehrheit. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, nicht von der Mehrheit der Bevölkerung, aber von einem großen Teil und von einem einflussreichen Teil. Und das ist eben ein Problem, wenn es darum geht, wie sehen die zwischenstaatlichen Beziehungen in diesem Feld aus. Auf der Ebene des Alltags, des Zusammenlebens der Menschen, da spielt das schon längst keine große Rolle mehr, was in den 90er Jahren war, sondern das ökonomische und soziale Überleben ist dort schon seit langer Zeit das Hauptproblem und das, was die Menschen entweder zusammenführt oder trennt, je nachdem. Aber es ist die ökonomische Situation. Und in beiden Staaten sind ja die Auswanderungsraten immens.
Können wir an der Stelle noch einmal auch versuchen, Bosnien-Herzegowina mit einzubeziehen? Das ist sicher am kompliziertesten. Das ist ja auch das in sich zerrissenste Land. Vielleicht da noch, wie geht man da mit den Folgen um und wie belastet das oder wie prägt das noch die jetzige Situation oder ist das auch in den Hintergrund getreten?
Naja, auch dort ist es auf staatlicher Ebene ein eingefrorener Konflikt oder etwas, was nicht geregelt und nicht gelöst worden ist. Allein die staatliche Struktur, wie der bosnisch-herzegowinische Staat verfasst ist mit dem Friedensvertrag von Dayton, ist ja im Grunde genommen nur das Abbild der 1995 durch die Kriegsparteien hergestellten Kräfteverhältnisse. Und es ist ein eingefrorener Konflikt. Der bosnisch-herzegowinische Staat ist ja per se als ethnisch definiert durch diese beiden Entitäten, die Serbische Republik, die Republika Srpska und die sogenannte Föderation, also der kroatisch-bosniakisch-muslimische Teil. Das ist im Grunde genommen die Legitimierung dessen, was auf den Kriegsfeldern in den 90er Jahren passiert ist. Auch das Wahlsystem ist ja insgesamt ethnisch definiert, das heißt, ethnische Kroaten werden angehalten und inzwischen auch gedrängt, nur kroatische Vertreter zu wählen. Bei muslimischen, das heißt bosniakischen, ist es genauso. Und bei serbischen, bei der serbischen Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina auch, dass sie in der Republika Srpska halt auch in der Auswahl in erster Linie ja nur serbische Politikerinnen und Politiker beziehungsweise Parteien wählen können. Auch im Staatspräsidium sind ja auch 3 Personen und es müssen immer ein Kroate, ein Bosniake und ein Serbe sein und gewählt, das ist die Tendenz, dürfen sie auch immer nur von der eigenen ethnischen Bevölkerung. Das heißt, der gesamte bosnische Staat ist im Grunde genommen so angelegt, dass er auf diesem ethnischen Prinzip funktioniert. Auf der einen Seite, aber auch dort, auf der anderen Seite, ich komme ja gebürtig aus Bosnien-Herzegowina, im Alltag der Menschen spielt das nicht nur keine Rolle, sondern es regt sich immer größerer Unmut darüber, dass dieses Staat überhaupt so konzipiert worden ist, weil man merkt an allen Ecken und Enden, dass er dysfunktional ist. Und dass er einfach nur den Konflikt sozusagen politisch legitimiert und in die Zukunft trägt, es aber für den Staat selber, für das Funktionieren des Staates und für das Zusammenleben der Bevölkerung dort überhaupt gar keine Lösungsperspektive gibt. Es gab vor gar nicht so langer Zeit eine Studie, die erschienen ist, über 10 Jahre, wo die bosnisch-herzegowinische Bevölkerung zu unterschiedlichsten Aspekten des Lebens befragt. Und das Ergebnis war, dass über 70% der Bevölkerung als Hauptverantwortliche für die schlechte soziale, ökonomische und jedwede andere Lage im Land die religiösen und politischen Führung in Bosnien-Herzegowina verantwortlich macht und nicht die jeweils andere Entität.
Okay, das klingt danach, dass eben den Menschen dort tatsächlich auch das Vertrauen in die Regierung oder in das System letztlich fehlt. Also, dass es wenig Perspektive gibt, das drückt sich ja auch tatsächlich auch in Zahlen aus von Menschen, die weggehen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach grundsätzlich, nicht nur für Bosnien-Herzegowina, also für diese ganze komplizierte, unaufgearbeitete Gemengelage, auch diese fehlenden Perspektiven der Menschen, was würde jetzt helfen? Und wäre das auch etwas, was die EU in den Blick nehmen müsste? Was vielleicht auch wir aus Deutschland überhaupt erstmal verstehen müssten. Welche Perspektive sehen Sie? Für mich klingt das unglaublich, ja, komplex sowieso, aber auch kompliziert und es hört sich wenig nach Lösungsorientiertheit an, aber darauf kann man ja nicht bauen. Also was könnte helfen? Was wäre eine Perspektive? Also es sind viele Schritte, hört sich so an, aber womit könnte man anfangen?
Ja, es hat so dystopische Momente, wenn man über diese Region spricht manchmal. Wenn man dort lebt, sieht man aber auch, es gibt auch sehr viel Initiative und auch Hoffnung, dass es auch besser sein kann und besser sein wird und dass man die Verhältnisse ändern kann. Was kann man tun? Also ich bin sehr davon überzeugt, dass aus Bosnien-Herzegowina, aus Serbien oder Kroatien, aus der Region selber, es zu so einer allgemeinen Umgestaltung der Verhältnisse, dass dafür die Kraft fehlt, sowohl die politische als auch die ökonomische Kraft, um so ein Großprojekt umzusetzen. Ich glaube, man braucht so etwas wie einen Marshallplan für die gesamte Region auf unterschiedlichen Ebenen, nicht nur in der ökonomischen Unterstützung, weil ökonomisch wird Bosnien-Herzegowina ja aus unterschiedlichen Ecken und Enden ja durchaus unterstützt, aber das versandet immer irgendwo und das sind keine strukturellen Änderungen, die dort dann vor sich gehen. Es kann nur durch die EU funktionieren oder vielleicht nicht nur durch die EU, es gibt ja auch noch andere Akteure. Bis vor kurzem oder es gibt ja immer noch auch zumindest einen relativen politischen Einfluss Russlands in einem Teil und auf bestimmten Ebenen oder der Türkei oder anderer Staaten außerhalb der EU, die durchaus einen politischen Einfluss in der Region haben. Und ich glaube, zu strukturellen Änderungen kann es nur in einem Zusammengehen all dieser Akteure kommen und eben auch in einer Änderung der EU als solcher. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist natürlich auch die Art und Weise, wie Wirtschaftspolitik in dieser peripheren Region durchgesetzt wird. Was wird dort eigentlich unter Wirtschaftsreform verstanden und wie äußern sich diese Wirtschaftsreformen dann auf das Leben vor Ort? Wir haben es ja mit hoch deindustrialisierten Gegenden zu tun. Und gleichzeitig ist an die Stelle ehemaliger Industrien nichts Neues entstanden oder sehr wenig Neues, in jedem Fall nicht genügend Neues, um aufzufangen, was verloren gegangen ist. Und anstattdessen gibt es aufgeblähte Staatsapparate, die zusammengesetzt werden aus politisch opportunen Erwägungen. Das heißt, über Parteibuch wird jemand im öffentlichen Dienst eingestellt und das sind zumeist nationale politische Optionen, die dort den größten Einfluss ausüben. Und solange das so ist, kann es natürlich auch in der politischen Meinungsbildung in diesen Staaten nur sehr schwierig zu einem Ausbruch aus diesem nationalen Teufelskreis kommen. Die meisten wählen diese nationalen Optionen ja gar nicht, weil sie selbst besonders national denken oder nationalistisch sind. Es ist eine ökonomische rationale Entscheidung. Wenn ich die HDZ als Kroate wähle oder die SDA als Bosniake, dann weiß ich, dass ich meinen Job in der öffentlichen Verwaltung, die durch diese politisch geführt wird, behalten werde. Wenn ich mich aber dagegen wehren würde, auch in der Öffentlichkeit, wäre ich meinen Job los und nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Das ist die Drucksituation.
Und in was würden Sie denken, könnte man investieren? Also was wäre sinnvoll? Sie haben gesagt, das ist deindustrialisiert. Gut, die Industrie ist ja auch im Umbruch. Wenn Sie es entscheiden könnten, was würden Sie der EU sozusagen raten?
Das kann ich immer am besten Willen nicht sagen. Was überwiegend in der Region in den 2000ern an die Stelle alter Industrien getreten sind, sind Versicherungsunternehmen und Banken. Und da ist klar, das ist sicherlich nicht der Weg, um diese Länder wirtschaftlich zu gesunden. Wo kann man investieren? Es gibt ja natürlich, ich weiß nicht, andere Industrien, auch nicht so energieintensive Bereiche. Ich bin da wirklich keine Experte. Ich könnte jetzt überhaupt nichts, glaube ich, Vernünftiges zu sagen, wo genau investiert werden müsste. Deswegen glaube ich, müsste es so einen allgemeinen, so einen generellen Plan geben, um zu schauen, wo sind die Ressourcen, die vor allem auch vor dem Hintergrund ökologischer Herausforderungen unterstützt werden können. Auch im Bildungssystem, auch im Bildungswesen ist ja das Problem, dass viele gut ausgebildete, qualifizierte Menschen diese Staaten verlassen. Um wirtschaftlich zu gesunden, braucht man aber auch diese gut qualifizierten Menschen. Das heißt, auf allen Ebenen müsste es so eine Art Neuansatz geben. Wo genau aber investiert werden sollte, ökonomisch, da bin ich wirklich, ist eine gute Frage, aber das weiß ich nicht.
Dankeschön trotzdem für die Ideen. Ich meine, für mich taucht da so auf, dass man eben in neue Industriezweige investieren kann, erneuerbare Energien oder überhaupt Ökologie, vielleicht auch Hightech-Sachen. Aber es ist doch erstmal ein Punkt, in die Richtung kann man denken, genau. Jetzt noch einmal zurück zu den Frauen. Wie würden Sie die Situation von Frauen in Serbien ganz besonders, aber auch in den drei weiteren genannten Staaten beschreiben? Und vielleicht nochmal diese Frage, diese Kriegsverbrechen auch gegen Frauen, sind die gar kein Thema? Also ich weiß, dass es Organisationen natürlich gibt, die sich auch dort vor Ort, es gibt internationale, aber es gibt auch regionale und nationale Organisationen, die sich um die Frauen kümmern und die alle sagen, das ist noch eine ganz offene Wunde. Wie würden Sie das sehen?
Leider ist es tatsächlich so, dass in der öffentlichen Debatte Frauen als Opfer des Krieges so gut wie gar nicht vorkommen. Sie kommen mal vor, aber sie nehmen nicht den Platz ein, den sie einnehmen sollten. Insbesondere in Bosnien-Herzegowina ist es ja so, dass die Vergewaltigungsopfer zwar ihre eigenen Organisationen und Interessenvertretungen haben, mit denen sie für ihre Rechte in der Öffentlichkeit eintreten wollen, aber es sehr wenig Anklang findet oder sehr wenig wird umgesetzt in der Politik. Und ähnlich ist es auch in Kroatien. Ich würde sagen, von all diesen offenen Punkten, die es noch zu klären gibt, als Folge des Bürgerkrieges, gehört die Frage von Frauen als Opfer des Krieges zu den Zentralen, die noch nicht und noch nicht mal im Ansatz adäquat angegangen, geschweige denn gelöst worden sind. Das ist leider nicht nur meine Meinung oder nicht nur mein Eindruck, sondern ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach ein politischer Punkt, der bisher am wenigsten abgearbeitet worden ist in allen Staaten, die am Bürgerkrieg beteiligt waren in Jugoslawien. Die Situation oder die Position von Frauen insgesamt, auch in der Gesellschaft, ist, und das ist leider Gottes ein internationales Problem, immer schwieriger, beziehungsweise schon längst als absolut gesetzt geltende Rechte, die man überhaupt gar nicht mehr hinterfragen sollte, werden hinterfragt, was die Position von Frauen in der Gesellschaft betrifft. Die Frage nach dem Recht nach Abtreibung ist nur eine der Fragen. Auch Frauen im Berufsleben, Frauen in der Familie. Was passiert, wenn Gewalt gegen Frauen in der Familie angewandt wird? Was passiert? Wie wird dort entschieden? Wer schützt Frauen? Das sind alles Fragen, die in letzter Zeit, in den letzten Jahren insgesamt, ist mein Eindruck, aber das zeigen auch, und das lässt sich auch irgendwie an vielen Frauenorganisationen entnehmen, die sich für den Schutz von Frauen einsetzen, ist die Tendenz, dass Entscheidungen immer zu Ungunsten von Frauen getroffen werden, dass Rechte abgebaut werden, in Frage gestellt werden. Die religiösen Gemeinschaften spielen dort eine große Rolle in dieser konservativen, neokonservativen Wende, sei es die orthodoxe Kirche, sei es die katholische Kirche, sei es die muslimische Glaubensgemeinschaft in Bosnien. Es gibt einen neokonservativen Backflash irgendwie, so einen Rückschritt. Und in Serbien oder insgesamt im ehemaligen Jugoslawien, noch aus jugoslawischer Zeit, gab es ja sehr progressive Regelungen, zum Beispiel was das Abtreibungsrecht angeht. Das wird ausgehöhlt. In einigen Staaten ist es schon vollkommen ausgehöhlt. In Serbien existiert noch einigermaßen, auch in der Umsetzung, gibt es die Möglichkeit für Frauen abzutreiben. In Kroatien allerdings zum Beispiel, durch den Einfluss der katholischen Kirche, ist es für Frauen immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich geworden, abzutreiben. Und sie werden sogar öffentlich noch schikaniert von neokonservativen Nichtregierungsorganisationen, die der katholischen Kirche sehr nahestehen und vor Krankenhäusern sich aufstellen und Frauen, die dort in diese Krankenhäuser gehen, sozusagen öffentlich bloßstellen wollen als Personen, die jetzt ungeborenes Leben töten möchten. Also insgesamt ist die Situation sehr viel schlechter geworden und wird schrittweise immer schlechter. Das heißt, neokonservative, religiöse Akteure gewinnen die Oberhand in der öffentlichen Deutung dessen, was darf man nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo ist der Platz von Frauen, wo ist der Platz von Männern, wie gehen wir miteinander um. Das heißt, neokonservative Werte bekommen der Öffentlichkeit immer größeren Raum und inzwischen auch ihre politische Entsprechung, wie zum Beispiel ja jetzt auch bei den Wahlen in Italien zu sehen.
Jetzt zum Abschluss vielleicht noch, da ließe sich natürlich sehr viel sagen, auch wenn jetzt gerade im Iran die Frauen der Anlass waren für diese Proteste und es ja auch dann öffentlich geäußert wird, wo Frauenrechte nicht respektiert werden. Das ist natürlich, ich will das nicht vergleichen, um Himmels Willen, aber trotzdem, wenn dann Frauenrechte der Maßstab sein sollen dafür, wie es einer Gesellschaft geht, da kann man ja in vielen Gesellschaften, das haben Sie auch gesagt, doch einige Punkte finden, wo man den Finger in die Wunde stecken kann. Vielleicht zum Abschluss aber, welche Hoffnung haben Sie auf die Zivilgesellschaft? Welche Hoffnung setzen Sie auf die Zivilgesellschaft, also in Bezug auf Frauen, aber auch überhaupt? Wir haben ja jetzt viele Punkte gestreift. Wir haben auch viel über EU und über Politik gesprochen. Aber was für eine Rolle spielt die Zivilgesellschaft? Und Sie haben mal ganz kurz gesagt, es gibt so Initiativen dort vor Ort. Vielleicht können wir da noch drüber sprechen.
Ja, die Zivilgesellschaft ist ausschlaggebend. Teile der Zivilgesellschaft engagieren sich in diesen neokonservativen Verbänden, Gruppen, die sehr kirchennah sind. Das ist ja auch schon ein Teil der Zivilgesellschaft, der sich allerdings diesen neokonservativen, gesellschaftlich regressiven Tendenzen angeschlossen hat. Was wir benötigen und was absolut notwendig ist, dass sich der andere Teil der Zivilgesellschaft, der viel größere Teil der Zivilgesellschaft, für den Schutz von Frauenrechten, Minderheitenrechten, auch für eine andere progressive politische Ausrichtung in ihren Ländern einsetzt. Es gibt unzählige Initiativen, unzählige Nichtregierungsorganisationen, Zusammenschlüsse, auch internationale, diese zu unterstützen und diesen auch in der Öffentlichkeit Gehör zu geben. Das ist Grundvoraussetzung, um diesem neokonservativen, autoritären Gefahrenherd etwas entgegensetzen zu können. Auch in der politischen Entsprechung dann. Es ist ja so, dass diese neokonservative, autoritäre Trendwende ja sowohl im zivilgesellschaftlichen Milieu verankert ist, aber auch immer stärkere parteipolitische Partner findet. Sowas vermisse ich leider auf der anderen Seite, auf der eher, sagen wir mal, linken, progressiven Seite, dass eine progressive, emanzipatorische, auch parteipolitische Entsprechung zusammen mit sozialen Bewegungen in der Öffentlichkeit viel lauter und viel stärker als bisher auftritt, um zumindest den Schutz schon bestehender gesellschaftlicher Errungenschaften dafür einzutreten. Wenn nicht sogar natürlich auch um eine generelle Debatte darüber, wie könnte eine neue, eine gerechtere Welt aussehen, in der wir leben möchten. Das sind große Themen, das sind groß, gesellschaftliche Großthemen, aber auf der Rechten gibt es eine ernstzunehmende Bewegung, die ihre Großthemen ohne Rücksicht auf Verluste umsetzt. Eine linke Entsprechung fehlt mir noch gegenwärtig.
Ist das auch ein Thema, das Sie aus den 10 Jahren in Serbien jetzt und überhaupt Südosteuropa, wir haben ja jetzt uns hier fokussiert auf Serbien, mitnehmen? Also sozusagen, das ist ein Impuls, sich wirklich auch noch stärker einzubringen mit Konzepten, Perspektiven, wenn man groß reden will, Visionen für ein linkes Gesellschaftskonzept oder eine Politik, in der Freiheit und soziale Werte eine Rolle spielen?
Ja, unbedingt. Als ich nach Serbien gekommen bin, würde ich sagen, dass in der Gesamtregion linke Akteure wirklich sehr, sehr marginal waren. Mit kaum Zugang zu irgendwelchen Medien, zu irgendeiner Öffentlichkeit außerhalb der eigenen sehr, sehr kleinen Bubble. Und das hat sich geändert. Linke Akteure sind selbst in Südosteuropa in der Öffentlichkeit immer wahrnehmbarer. Wir haben, wie im Falle von Slowenien, haben wir eine linke Partei, die an der Regierung ist und auch den Sozial- und Arbeitsminister stellt. Wir haben in Kroatien eine linksalternative Plattform, die in der Hauptstadt den Bürgermeister stellt, aber auch im Staatsparlament sitzt. Ähnliche Entwicklungen haben wir auch in anderen Staaten, wie in Serbien zum Beispiel. Es gibt eine Entwicklung, die allerdings leider langsamer vonstatten läuft als die Entwicklung auf der anderen Seite. Weil wir Linken immer dazu tendieren, alles erstmal 15 Mal zu zerreden. Habe ich manchmal den Eindruck, das ist auch so ein Allgemeinplatz, wenn man Linke kritisieren will. Aber es hat auch was Wahres. Also uns fehlt, ist mein Eindruck, ganz häufig die Spontanität, auch mal etwas nicht vollkommen durchdebattiertes einfach mal zu machen, einfach mal vorzustellen. Und ich würde sagen, was für Linke vielleicht unüblich ist, aber mein Eindruck ist ganz häufig, dass uns auch so ein bisschen die gesellschaftspolitische Vision abhanden gekommen ist. Und da würde ich mir schon viel mehr Mut wünschen, einfach mal auch so Großkonzepte neu durchdacht, einfach mal in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Auch im Hinblick, wir hatten über die Europäische Union gesprochen, also ich stelle mir schon eine andere Europäische Union vor, als diejenige, die wir gegenwärtig haben. Und wie könnte diese Europäische Union aussehen? Da würde ich meinen, fehlt es gegenwärtig auf der Linken an Beiträgen, wie diese solidarische, sozialistische Europäische Union oder ein sozialistisches Europa aussehen könnte, fernab von Detailfragen, in denen man sich verliert. Einfach als Vision, als etwas, wenn man das in der Öffentlichkeit vorstellt, auch Emotionen weckt und Leute begeistert.
Vielen Dank für dieses vielfältige Gespräch und auch für dieses Schlusswort. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.